Forma Antiqua war das, mit einer Komposition von Sebastian Aguilera de Herida. Er lebte von 1565 bis 1627 im Escorial, dem Herrschaftssitz von Philipp II. Der spanische Monarch regierte vom Schreibtisch aus und erwartete, dass die Welt zu ihm kam, auf seinen Schreibtisch sozusagen. Aber auch in seinem unmittelbaren Lebensbereich am Hof korrespondierte Philipp am liebsten über Notizen und Zettel. Und die hat er an seinem Schreibtisch verfasst. Das Leben als Schreibtischmonarch kam Philipps Charakter ziemlich entgegen. Er galt als verschlossen und kontaktscheu. Der Tisch also hier als Mittel der Macht und des Schutzes. Ein Aspekt also dieses wichtigen Möbels. Am Studiotisch mir gegenüber sitzt Uta Brandes, worüber ich mich sehr freue, denn die emeritierte Professorin für Designforschung hat zusammen mit ihrem Kollegen Michael Erlhoff das Buch My Desk is My Castle rausgegeben, ist sozusagen unsere Frau der Stunde. Guten Tag, Frau Brandes.
Ich grüße Sie sehr.
Was war denn zuerst da, der Tisch, an dem, ich sag mal, gegessen und gefeiert wurde, oder der, wie eben gehört, von dem aus regiert wurde?
Schwierige Frage. Ich nehme fast an, der an dem regiert wurde oder als es noch eher kultische Sachen gab, also ganz viel früher, ne? Da ist der Tisch ist entstanden aus einem Opferstein. Da opferte man erst Menschen, später wurde man etwas humaner und opferte nur noch Tiere. Und da mussten aber immer noch im, sozusagen als Ersatz Menschen auf einer Art Stuhl, auf einem anderen Stein, quasi Thron davor sitzen, während das Tier geopfert wurde. Das ist natürlich aber auch schon Herrschaft, ganz klar, ne? Weil wer geopfert wurde, das entschied ja nicht das arme Opfer selber. Aber ich denke, das hat sich sonst gleichzeitig entwickelt. Die Herrschaft und sozusagen das Zusammensein, Sitzen, Essen vor allen Dingen.
Kann man denn sagen, wann es den ersten, in Anführungszeichen, Esstisch gegeben hat?
Also es ist wirklich ganz interessant, dass ganz zu Anfang Esstische, sagen wir so im Mittelalter, noch gar nicht da waren. Irgendwie da hockte man überall rum, irgendwo stand so ein großer Pott. Man hatte ja auch nur einen Löffel und ansonsten machte man alles mit den Fingern. Und der Tisch ist tatsächlich, erst hat sich langsam entwickelt, also jetzt sagen wir mal der familiäre, der privatere Tisch, und ist eigentlich eher was, was so ab 1500 so langsam reinkam. Wenn, gab es einen Tisch eher in der Küche, wo gekocht wurde, weil man natürlich was abstellen musste. Mhm. Und als der Tisch kam, das ist aber dann ja auch lustig, zu Anfang noch mit Bänken, wo sich alle da zusammenkrauchten. Und als es aber bürgerlicher wurde, sagen wir mal so um 1700 oder 1600, da war es dann so, dann kriegten auch alle Mitglieder ihren einzelnen Stuhl. Und eigentlich bedeutete das auch Trennung und ein bisschen Nähe wegnehmen.
Das klingt ja auch in Ihrem Buchtitel an, dieses Ambivalente. In My Desk is My Castle. Also mein Heim ist mein Schloss oder mein Castle heißt es ja eigentlich, ist ja so beides drin. Ne? Das ist irgendwie mein Zuhause, mein Heim, da bin ich beschützt. Aber es hat auch was, Castle ist auch ein Ausdruck von Macht. Da ist beides drin.
Es ist beides drin. Also eigentlich ist der Schreibtisch, wenn er in einem Büro mit anderen Menschen steht, ja erstmal ein Arbeitsmittel. Ne? Darauf hat man seinen Laptop und sonstige Sachen, Telefon oder so. Aber das haben wir festgestellt in unserer Untersuchung, die ich wirklich heute auch noch schön finde, weil wir auf allen 5 Kontinentenbüros uns angeguckt haben, in unterschiedlichen Situationen, in Asien, in Afrika, in Europa und so, und haben festgestellt, dass die Menschen den Schreibtisch neben dem, was zur Erledigung der Arbeit notwendig ist, unglaublich die meisten ihn schmücken, was drauf haben. Von Familienfotos über kleine Manga-Figuren, die irgendwer sammelt, bis zu Fußballplakaten. Es gibt alles auf dem Schreibtisch. Und man kann sogar sagen, je kleiner der Schreibtisch, desto mehr steht so ein Zeug drauf. Ich nenne das jetzt mal eben Zeug. Und das heißt, man holt sich, Sie haben es schon gesagt, man holt sich rein, ein bisschen Privatatmosphäre auch in das Büro, wo man ja eigentlich arbeiten soll. Und gleichzeitig demonstriert man aber auch.
Sie sagten, je kleiner die Schreibtische sind, desto mehr neigen sie dazu, vollgestellt zu sein. Ist es dann so, dass die großen Schreibtische der Mächtigen dann die ganz klaren sind, wo nur der Montblanc-Füller drauf liegt und vielleicht auch noch ein Foto der Gattin und der Familie?
Das haben wir ganz klar gemerkt. Mit der Hierarchieebene und damit auch mit der Größe des Schreibtisches steigt die Leere. ganz klar. Absurd ist ja, weil gerade die, ich nenne sie jetzt mal Mächtigen oder die Chefs, die oben sitzen, die sind am wenigsten an ihrem Schreibtisch. Die reisen ja auch dauernd rum und müssen irgendwo Gespräche in Konferenzen führen und so weiter. Das heißt, und die haben diesen sauber aufgeräumten, meistens penibel, pingelig aufgeräumt. Und dann stehen da auch nur so ein paar Statussymbole. Da haben wir zum Beispiel gefunden in Asien, da gibt es ganz viel Preise, bestes Unternehmen des Jahres, Man of the Year oder sowas. Und diese Pokale, die stehen dann bei den Oberen auch auf dem Schreibtisch und sonst eigentlich nichts.
Gibt es denn nationale Unterschiede?
Ja, sehr große. Also wir haben kulturelle sehr festgestellt. Das heißt, also die vollsten Schreibtische waren in Asien typisch.
Echt?
Da
hätte
ist,
ich jetzt
also
nicht gedacht.
Wo die Büros die kleinsten sind und übrigens das Wohnen auch eher in den großen Städten. Hongkong haben wir untersucht, Shanghai. Also wo Wohnen so teuer ist, dass man kleine Wohnungen und kleine Büros hat. Und da standen die meisten Sachen drauf. Wir haben, der vollste Schreibtisch war von einer Frau aus Hongkong und da standen 138 kleine Dinge drauf, die man nicht zum Arbeiten braucht. Und das aber auf einem winzigen Schreibtisch. Also den Laptop sah man irgendwie gar nicht mehr. Und unterm Tisch auch noch und auf dieser Abtrennwand zum nächsten Schreibtisch standen noch kleine Figürchen. Man kann sagen, also was bei uns als chaotisch und voll gilt auf einem Schreibtisch, ist in Asien leer und aufgeräumt.
Okay, hätte ich nicht gedacht, überrascht mich. Kommen wir nochmal zurück zum Esstisch. Der gilt ja so als der Ort der Kommunikation, des Austauschs, des Feierns. Gleichzeitig aber auch, es ist ein Ort der Etikette. Meine Eltern haben noch mit Messer und Gabel essen gelernt, mit dicken Atlanten unter den Armen. Das hat sich geändert. Oder ist die Etikette heute noch vorhanden und streng?
Sie ist ganz sicher nicht mehr so streng. Übrigens kann man das auch sehen mit Kindern, wie die sich in Restaurants manchmal verhalten, so mit Essen schmeißen und rumrennen und anderen was klauen. Das schon, aber es ist interessant, dass tatsächlich, ich denke, der heutige Tisch, der hat schon auch etwas, also man könnte sagen, auch Vereinsamendes, indem eben jede Person für sich ist und nicht mehr auf einer Bank normalerweise zusammensitzt. Also früher wäre es anders gewesen, da wäre die Küche, als es große Küchen gab, vielleicht das Zentrum gewesen, wo gekocht wurde und gleichzeitig gesessen und gegessen wurde. Und jetzt ist das ja schon getrennt.
Aber es kommt wieder ein Trend zurück. Ne? Viele jetzt möchten gerne diese Wohnküche haben und gerne auch mit einer Bank.
Sehr gerne, nur dazu muss man so viel Geld ausgeben, weil man nämlich Küchen braucht, die wahrscheinlich irgendwie 50 Quadratmeter groß sind und wer kann sich die schon leisten. Mhm. Aber das stimmt, der Trend geht dahin zurück, dass man Essen und Kochen und Kommunikation wieder zusammenhält und das ist ja eigentlich auch was Schönes.
Mhm. Was ist Ihr Lieblingstisch, ein runder oder ein eckiger? An welchem kann man besser kommunizieren und zusammensitzen?
Also zum Arbeiten habe ich so einen langen eckigen, natürlich völlig chaotisch, aber zum Kommunizieren, auch zum Pläne aushecken mit Freunden, Freundinnen und zum Essen finde ich runde Tische, der runde Tisch. Ich meine, warum heißt der denn so? Das ist ja auch eine Metapher, dass man sich da zusammensetzt, um etwas auszuhandeln eigentlich. Und deswegen zum Beispiel ein runder Tisch ist viel demokratischer, weil da gibt es keinen Tischvorstand.
Stimmt, da sind alle gleich. Was gibt es noch für Redensarten rund um den Tisch?
Ach, es gibt ja dies, ich glaube heute auch nicht mehr so, aber ehrlich gesagt, bin auch schon etwas älter, als ich jung war, gab es diese Redewendung, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, benimmst du dich oder machst sonst irgendwas. Dann den Stammtisch, Tischlein deck dich. Im Märchen spielen natürlich Tische eine ganz große Rolle, unheimlich oder freundlich. Jemanden über den Tisch ziehen, ist ja was ganz Fieses, ne? Eigentlich austricksen, sowas.
Woher unter kommt das wohl?
Naja, ich glaube, das kommt von der körperlichen Kraftanstrengung, ne? Wenn ich also jetzt versuche, an ihn zu zerren und wer gewinnt, ist also diese Machtgeschichte und die hat sich dann metaphorisch übertragen. Oder unter den Tisch kehren, das finde ich ja auch super, ne? Also, da wird nicht drüber geredet, also das lässt man unter den Tisch fallen. Mhm. Und das heißt, wie früher ordentlicher Haushalt, alles, was man sieht, muss sauber sein, unterm Tisch ist dann schmuddelig. Mhm.
Und zur Not trinkt man sich gegenseitig unter den Tisch, wenn gar nichts
mehr ist. Ja, das auch, das stimmt, ja.
In Konferenzen, wenn wir nochmal zu dem Arbeitstisch kommen, da wird ja zunehmend gestanden. Den Laptop, den hat man schon mal auf dem Sofa auf dem Schoß. Sitzen ist irgendwie das neue Rauchen. Ist der Tisch auf Dauer vom Aussterben bedroht?
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, auch wenn eben viel Laptop auf dem Schoß, deswegen der heißt ja auch Laptop. Laptop-Schoß. Aber ich glaube, man braucht den Tisch. Man braucht den einerseits, um was zum Festhalten zu haben, zum Beispiel in anstrengenden Gesprächen, also oder wo es schwierig wird. Irgendwie, wenn man dann nur so frei rumhampelt, ist das, glaube ich, sehr schwierig. Man braucht etwas, was man zum Festhalten hat, und sei es eine Kaffeetasse, die muss dann aber auf dem Tisch stehen, ist schwierig, wenn sie woanders steht. Ich glaube, den Tisch wird es geben, der wird zum Teil seine Funktionen verändern, aber wir haben es selbst in Büros übrigens auch gemerkt, wo ja immer davon gesagt wird, ne, das tischfreie Büro der Zukunft, weil alle sowieso das Ding nur noch irgendwo unterm Arm haben, ist aber nicht so, weil Tisch bedeutet auch Sicherheit und hier ist mein Platz und ich habe Arbeit und deswegen habe ich hier einen Schreibtisch und deswegen stelle ich da auch das Bild meiner Familie hin. Also ich glaube, der Tisch wird bleiben und ein bisschen seine Funktionen ändern.
Sie sind viel rumgekommen in Sachen Tisch auf der Welt. Gibt es Gesellschaften oder Gegenden, wo es keine Tische gibt?
Es gibt afrikanische Gesellschaften zum Teil. Oder in Indien ist es häufig auch so, wo tatsächlich nur eine Decke, also wo ein begrenzter Raum auf dem Fußboden markiert wird und wo dann das Essen draufsteht. Das sind auch meistens Gesellschaften, die mit den Händen essen und kein Besteck haben. Die ganzen Asiatischen sind natürlich, die haben Tische. Kleine Tische, da sitzt man auf dem Boden, man hat keinen Stuhl. Aber man hat einen kleinen Tisch, damit nichts umfällt. Also ich glaube, dass inzwischen sowieso die modernen Gesellschaften, die haben alle Tische. Kleine, große, hohe, verstellbare. Wenn, ist es, denke ich, der afrikanische Kontinent noch am ehesten, wo man vom Boden ist, aber markiert eben.
My Desk is My Castle heißt das Buch, das Sie mit herausgegeben haben. An welchen Tisch begeben Sie sich jetzt?
An den Schreibtisch tatsächlich, an meinen chaotischen, großen, unübersichtlichen Schreibtisch mit geologischen Schichten.
Uta Brandes, herzlichen Dank, schönen Sonntag noch.
Ich danke Ihnen, Frau Juncker.